Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wieder ein Mittwoch, wieder eine Episode eures Podcasts aus der Wasserstoffwelt. Hallo Johannes, wir machen es uns wieder an der Bar gemütlich, machen wieder einen lauschigen Abend rund um Stories, die so richtig schön schief gegangen sind.
Ja, also wobei wir uns hauptsächlich in Amerika aufhalten werden.
Ja.
Wir verfolgen natürlich die Nachrichten und irgendwie in den letzten Wochen sind ein paar Sachen aus Amerika rübergeschwappt, speziell aus Kalifornien, ja, wo wir gedacht haben, eigentlich macht es da Sinn, das mal ein bisschen genauer anzuschauen.
Hm. Ja.
Ja, wo sollen wir anfangen? Vielleicht noch vorneweg, wenn ihr hört, da ist so richtig was schiefgegangen, vielleicht habt ihr euch gedacht, oh, die reden jetzt auch über das Thema Wasserstoff im Bundesministerium. Das war das Bundesministerium, Wirtschaftsministerium oder so.
Verkehrsministerium.
Verkehrsministerium, genau, stimmt. Bei dem Herrn Wissing war das ja.
Genau, hat einen Abteilungsleiter entlassen und jetzt ist angeblich die Förderung für neue Förderanträge ist ja gestoppt und es gibt große Verwirrung. War da Vetternwirtschaft im Spiel und so weiter? Sehr große Aufwände, sehr große Aufregung. Alle relevanten großen Medienhäuser haben darüber berichtet. Sehr große Aufregung, auch auf LinkedIn natürlich, auf Twitter, was weiß ich alles. Aber wir haben da heute jetzt bewusst gesagt, Johannes, wir warten erstmal ab. Wir müssen da jetzt
keine
auch nicht
Aufregung
noch jetzt mit hier rumposaunen.
Im Hydrogen Bar Podcast.
Ganz genau.
Das wir lassen es ganz wir uns. Gehen.
Ja. Nee, es ist tatsächlich so. Ich meine, es wird da halt viel jetzt immer noch spekuliert. Und war es jetzt Vetternwirtschaft oder nicht? Wie muss das definiert werden? Wer ist da jetzt genau schuld? Wer muss alles rausgeschmissen werden? Auf wen bezieht sich das alles und so weiter? Und wir haben sehr bewusst gesagt, wir lassen da jetzt erstmal sozusagen jetzt den Dampf oder den Nebel, den Rauch jetzt erstmal ein bisschen setteln. Wir warten mal ab und machen dann in einigen Wochen oder sowas mal vielleicht rückblickend eine Folge, wo wir das alles dann mal einordnen können. Aber dann eben aus einer Position heraus, wo das mal klar ist.
Genau. Also wir werden das Thema natürlich nicht einfach so ignorieren, sondern wir wollen das auf jeden Fall auch ansprechen, weil das ja wirklich wichtig ist. Aber eben dann, wenn wirklich klar ist, was da passiert ist und nicht jetzt einfach alle möglichen Gerüchte hier in dieser Runde nochmal durchkauen, ohne dass wir irgendwelche Insider-Informationen haben, um zu sagen, das ist wirklich der Fall oder nicht.
Nee, es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt einfach die Vorwürfe oder jetzt praktisch halt die Inhalte von irgendwelchen Zeitungsartikeln da jetzt wiederholen. Ich meine, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr euch die in Zusammenhang stehenden Artikeln sowieso schon durchgelesen. Oder ihr findet die auch leicht, logischerweise. Ihr könnt da sehr genau nachlesen, worum es geht. Wir verlinken euch eine Sache, die eigentlich die ganze aktuelle Situation sehr gut zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr trotzdem auch, dass wir jetzt nicht im Detail hier in der Folge eingehen werden darauf, euch da ein bisschen einlesen wollt, aber nicht euch jetzt durchs Archiv vom Spiegel von der SZ und von der FAZ wühlen wollt, sondern mal so eine Zusammenfassung dazu lesen wollt, dann schaut in die Shownotes, da gibt es einen aus unserer Sicht ganz guten Artikel, der die aktuelle Situation ganz gut zusammenfasst. Aber wie gesagt, es ist da noch vieles so ein bisschen unklar, es ist noch vieles nicht auf einer Basis, so dass wir der Meinung sind, wir können seriös mit gesicherten Fakten hier tatsächlich drüber reden.
Genau. Und damit, ja, wenden wir uns jetzt Richtung Westen und schauen, was es da in den USA gibt. Das ist nämlich auch sehr unterhaltsam, sehr interessant. Also, zum Teil unterhaltsam trifft wahrscheinlich. Fast erinnert es einen an eine Soap Opera. Zum Teil.
Ja, wir fangen mal mit dem absurdesten oder mit dem bizarrsten an, würde ich sagen. Wir hatten ja schon mehrfach im Podcast über Nikola ja tatsächlich gesprochen, über das ehemalige Startup. Jetzt mittlerweile muss man wahrscheinlich sagen, ehemalige Startup. Die sind ja jetzt wirklich schon viele Jahre jetzt auch dabei. Die wurden ja seinerzeit gegründet von einem Herrn namens Trevor Milton, der, ihr könnt das auch in einer Hydrogen Bar Folge nachhören, ja dann entlassen wurde oder hinauskomplimentiert wurde aus dem Unternehmen, weil es da verschiedene Anschuldigungen gab. Wie gesagt, da gibt es eine eigene Folge dazu, die ihr da auch sehr gerne nachhören könnt. Es ging damals vor allem eigentlich darum, was an und für sich schon irgendwie halt bizarr ist. Johannes, weiß nicht, wie es dir geht. Es war eigentlich ja der Hauptvorwurf, ja praktisch dieser Prototyp, der damals da vorgestellt wurde, ich glaube 2017, wenn ich jetzt nicht... 2020 war es, so lange ist noch nicht, ja genau, der eben da 2020 vorgestellt worden ist, der konnte noch nicht selber fahren, sondern ist auf dem Video einen Berg hinuntergerollt. Und das ist natürlich, ja, das ist schon richtig, das ist natürlich ein in gewissem Sinne ist es ein Betrug, speziell natürlich der Anleger, weil es gibt diverse Leute, die halt von Nikola da sich tatsächlich Aktien gekauft haben. Ja, und im Zuge dieser ganzen Affäre ist dann eben Trevor Milton aus dem Unternehmen entfernt worden. Und jetzt, Johannes, war er vor Gericht und er muss ins Gefängnis.
Ja, also ich muss gestehen, diese Story ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Okay, ja.
Als du mir die erzählt hast, haben wir gedacht, oh, interessant, warum habe ich davon nichts gehört?
Okay.
Und vor allem die ganzen Details. Denn du meintest, es gab da auch eine sehr interessante Gerichtsverhandlung.
Ja.
Mit vielen Side-Stories im Prinzip.
Ja, genau. Ich war natürlich jetzt nicht selbst dabei, aber wenn man diesen Artikeln oder diesen Nachrichten eben jetzt glaubt, ja.
Hätte ich schon erwartet, dass du darüber fliegst, deswegen.
Ja, genau. War wohl der Auftritt von Trevor Milton eben halt vor dem Bundesgericht da etwas bizarr, weil er wohl mehrfach auch dann tatsächlich in Tränen ausgebrochen ist und speziell auch auf eine Herkunft als Native American verwiesen hat, er ist wohl zu einem Viertel, ist er wohl ein Native American, früher hätte man ja gesagt Indianer, jetzt heute glaube ich nicht mehr. Und im Endeffekt dann sozusagen so ein bisschen, und das ist natürlich immer so eine heikle Geschichte, versucht hat, diese ganze Verurteilung, die ihm das gedroht hat, auf seine Herkunft als Native American dann zu schieben. Und quasi die Rassismuskeule dann gegenüber dem Gericht da ausgepackt hat quasi und gesagt hat, ihr verurteilt mich ja nur sozusagen, halt, weil ich ein Indianer bin. Und das ist natürlich dann immer harter Tobak. Zudem eben halt mehrfach irgendwie sozusagen da in Tränen ausgebrochen, was an und für sich jetzt erstmal nur noch jetzt natürlich nicht schlimm ist, was vielleicht dann auch menschlich ist und normal ist. Aber auch dann immer wieder da auf seine Mutter und seine Vision irgendwie halt verwiesen und wohl mehrfach auch darauf verwiesen halt, wie schön es im Himmel ist und wie farbenfroh es im Himmel ist und so weiter. Und das Ganze war wohl ziemlich bizarr und strange. Und deshalb wurde das dann explizit eben hier auch berichtet, wie seltsam wohl praktisch dieses Gerichtsverfahren war. Und er wurde auch dann tatsächlich verurteilt. Also, Die Verteidigerseite, die hatte dann natürlich auf Freispruch eben halt plädiert, weil die argumentiert hatten, ja, der Schaden ist ja eigentlich null, weil wer seine Aktien vorher hatte, vor dieser Präsentation dieses nicht funktionierenden Prototyps, der hatte seine Aktien ja auch hinterher. Aber natürlich hat das Gericht oder auch die Anklage argumentiert, ja, natürlich, der Stockpreis ist ja dann, nachdem halt dieser Bericht offensichtlich wurde, auch dass da eben halt Fake und Betrug im Spiel war, logischerweise ins Bodenlose nach unten gerauscht und da ist er ja immer noch. Insofern ist natürlich ein Verlust eingetreten. Also ich meine, man kann da das, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Und insofern ist da eben halt eine Schuld festgestellt worden und er ist verurteilt worden zu mehreren Jahren Gefängnis. Er ist allerdings auf freiem Fuß jetzt gerade, weil das ist ja auch in Amerika ja immer so eine Spezialität, eben auch, dass man ja eben auf Kaution auch dann rauskommen kann. Es wurde eine signifikante Kaution gezahlt und er ist auf freiem Fuß, aber er ist jetzt erstmal verurteilt. Jetzt muss man natürlich wieder gucken, wie es weitergeht, nächste Instanz und so weiter. Aber erstmal ist diese Verurteilung vorhanden und da. Was der Anklage auch da einen Hinweis gegeben hat, ist wohl auch, dass relativ kurz vor dieser Präsentation Trevor Milton selbst viele seiner Aktien verkauft hat zu einem sehr, sehr hohen Kurs und sich wohl umgehend ein Anwesen auf einer Insel davon gekauft hat. Ja, genau, auf einer karibischen Insel. Hier steht's. Die hat sich ein Flugzeug gekauft und ein Anwesen auf den Turks and Caicos Inseln in der Karibik und zusätzlich eine Ranch in Amerika, in Utah. Und ja, dafür eben Aktien im Wert von ca. 100 Millionen verkauft und hat sich diese charmanten Luxusgüter dafür gekauft. Und das war dann fürs Gericht auch wieder so ein Hinweis. Ja, offensichtlich hast du gewusst, was du da tust. Und es ist tatsächlich so, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, der Aktienkurs ist weiterhin sehr, sehr weit unten, sehr, sehr weit im Keller und wird tatsächlich, nachdem er längere Zeit jetzt unter der Marke von einem Dollar liegt, auch dann ein sogenanntes Delisting erfahren, wird an der Nasdaq also in Zukunft nicht mehr gehandelt werden. Und das ist natürlich auch für so eine Aktie dann wieder so ein Schlag in die Magengrube, weil damit natürlich speziell in Amerika natürlich einfach halt der Hauptmarktplatz wegfällt. Und dann halt so ein Zug auch, der möglicherweise mal entstehen könnte und so eine Aktie wieder nach oben treiben könnte, natürlich viel, viel schwieriger zu realisieren ist, wenn einfach die Plätze, wo man diese Aktie bekommt, viel, viel kleiner und viel, viel schwieriger zu finden sind.
Mhm, ja. Was ich mitbekommen habe zu diesem Trevor Milton war, dass er vor kurzem auch, der hatte noch immer einen großen Anteil an Nikola. Und da hat er auch ein paar Aufsichtsratssitze und hat da anscheinend jetzt einen Reality-TV-Star nominiert, der anscheinend irgendwie bekannt dafür ist, dass er Dieselautos und Verbrennungsautos und viel Rauch und quasi diese großen Pickups und riesen Hubräume supportet. Und im Prinzip war der auch in dieser Show, in dieser Reality-TV-Show, ging es um irgendwie so Verbrennungsautos. Also ich weiß nicht, vielleicht war der so ein Autoreparateur, so ein Pimp My SUV oder sowas. Aber ja, das ist auch interessant, dass der eher als Gründer dann jetzt plötzlich so jemanden da in den Aufsichtsrat schicken will, wo eigentlich klar ist, dass der also zumindest wahrscheinlich keine Ahnung hat, wie man einen großen Autokonzern steuert.
Ja, das passt ganz gut damit zusammen. Auch das war nochmal so eine andere Sache. Vielleicht das abschließend noch zu dieser Nikola-Thematik. Dann haben wir, glaube ich, da auch genug Häme ausgeschüttet drüber. Was auch sozusagen halt vom Gericht so als Widerspruch da irgendwie dargestellt worden ist. Der Trevor Milton hat wohl vor Gericht immer wieder betont irgendwie auch, dass das Wichtigste für ihn ist einfach, dass es der Welt gut geht, dass es der Natur gut geht und er möchte den Klimawandel stoppen. Und er kann schon nicht mehr schlafen wegen dem Klimawandel und er hat alles nur für den Kampf gegen den Klimawandel gemacht. Und sie haben ihm dann im Endeffekt so einen Zeitungsartikel hingehalten, quasi halt aus der Gründungsphase von Nikola im Endeffekt, wo er gesagt hat, ja, die Natur ist mir scheißegal, ich möchte Geld mit der Sache machen. Ja, und das ist dann halt einfach, das zahlt dann halt auch drauf ein, auf diese Widersprüche. Und wenn du dann da halt nicht authentisch wirkst oder wenn das Gericht da wahrscheinlich den Eindruck hat, du erzählst halt irgendwelchen Sermon, irgendwelchen Schmarren, um deine Haut zu retten, wird es, glaube ich, halt eng. Also, ja, ist eine schwierige Geschichte.
Damit lassen wir es mal mit Nikola bewenden schauen auf ein paar andere Punkte in Amerika. Ja, was da im Prinzip ziemlich nah anknüpft an Nikola, ist auch zu Vorwürfen kam, von Iwatani gegen Nell.
Ja.
Iwatani betreibt da Tankstellen in Kalifornien und Nell war der Lieferant, ist der Lieferant von diesen Wasserstofftankstellen und da gab es ja so große Vorwürfe Richtung Betrug und hinters Licht führen, dass da Iwatani jetzt auch Klage eingereicht hat gegen Nell.
Ja. Und das bewusst auch öffentlich gemacht hat. Man könnte sich ja auch denken, wenn es da jetzt nur um irgendwelche technischen Sachen da jetzt geht und man sich da jetzt irgendwie um Geld streitet, vielleicht versucht man das eher jetzt so hinter verschlossenen Türen zu halten quasi und das halt vor Gericht natürlich zu setteln, aber nicht an die große Glocke zu hängen, weil man einfach weiter da auch zusammenarbeiten möchte. Aber hier ist Iwatani jetzt bewusst sowohl sozusagen vor Gericht gezogen, wie auch an die Öffentlichkeit herangetreten und hat gesagt, ja, Leute, es tut uns leid, aber diese Tankstellen von Nel, eben halt von dem norwegischen Hersteller von Wasserstofftankstellen, ist quasi eine einzige Katastrophe. Es funktioniert nicht so, wie wir das uns gedacht haben. Und wir müssen da jetzt einfach Maßnahmen ergreifen. Und das klingt für mich jetzt so danach, Johannes, wenn ich mir das so durchlese, diese beiden Unternehmen werden in Zukunft nicht mehr wahrscheinlich die besten Freunde werden, wenn man sich das so durchliest, um was es da geht.
Also gerade wenn man natürlich so einen Gerichtsstreit angeht und dann auch noch öffentlich macht, ja, ist natürlich so, dass dann reden die Anwälte und niemand anderes mehr. Die Aussage von Iwatani war im Prinzip, dass Nel nicht funktionsfähige Tankstellen geliefert hat, die mehr oder weniger noch im Prototypenstatus waren. Die waren nicht validiert. Nel hat gesagt, die sind schon im Einsatz gewesen bei anderen Kunden und es funktioniert alles. Anscheinend, Iwatani sagt, Nel hat dann die Tankvorgänge aus Norwegen gesteuert, irgendwie per Hand, anstatt dass deine Software lief. Es gab ständig Ausfälle. Es war nicht klar, was diese Ausfälle waren. Anscheinend das Handbuch für die Tankstelle bestand aus irgendwie ein paar DIN A4 Seiten, wo im Prinzip nichts erklärt war. Und dann auch irgendwelche Fehlermeldungen kamen oder Fehlercodes, die niemand interpretieren konnte. Was natürlich dann auch dazu führt, dass man eigentlich nichts damit anfangen kann. Wenn irgendeine Zahl da steht und ich nicht weiß, was ich jetzt richten muss, ist natürlich nicht so toll.
Ja, genau. Ja, wie du das schon erwähnt hast, das ist von den Hauptvorwürfen ist einer, eben auch, dass diese ersten Tankstellen viel zu spät in Betrieb gegangen sind. Man hatte da geplant, eben Stationen zu bestimmten Terminen in Betrieb zu nehmen und es gab Verzögerungen. Diese erste Verzögerung, als ich es mir das erste Mal durchgelesen habe, Johannes, da habe ich mir gedacht, da ist ja die Rede, es war 59 Tage zu spät, habe ich mir gedacht, ja, also da habe ich jetzt schon Schlimmeres erlebt. Auch jetzt. Genau. Also ja, genau. Da gibt es Unternehmen, die ich kenne, die das noch als pünktlich bezeichnen würden. Aber dann wird es leider halt immer schlimmer quasi. Die zweite Station war dann schon 100 Tage zu spät. Die dritte Station war dann schon 150 Tage zu spät. Und dann gab es Stationen auch, die nur für ein paar Stunden in Betrieb waren und dann komplett ausgestiegen sind quasi. Und dann gab es Stationen, die nie in Betrieb gegangen sind. Und dann hat es den Iwatanis irgendwann wahrscheinlich einfach mal sozusagen halt gereicht. Dann ist einfach der Kragen geplatzt. Wahrscheinlich nach der ersten Station mit 59 Tagen hat man noch gedacht, ja komm, ist ärgerlich, aber wird schon. Aber als es halt dann immer schlimmer geworden ist, da hat man halt irgendwann gesagt, ja so, wir müssen mal die Reißleine ziehen, weil sonst ufert das völlig aus.
Was da auch anscheinend sich entwickelt hat während dieser ganzen Auslieferung, dass am Anfang hat Nel wohl einen Kompressor von einem Zulieferer eingebaut, nach Aussagen von
aber
Iwatani.
Aber nicht gesagt, glaube ich, oder? Ja, genau.
Ich glaube, Iwatani hat dann irgendwann mal diesen Zulieferer angesprochen, weil dieser Kompressor regelmäßig ausgefallen ist und dann war die Aussage von dem Zulieferer, dass der eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, Wasserstoff zu komprimieren und vor allem nicht auf den Druckniveaus. Und dann irgendwann hat Nel anscheinend sich überlegt, einen eigenen Kompressor zu entwickeln, hat sich da, ja, wenn man das jetzt schön sagen will, von dem Design dieses Kompressorlieferanten inspirieren lassen.
Inspirieren lassen, ja, so kann man sagen. Genau.
Da gibt es anscheinend auch wieder einen Streit und zwischen diesem Kompressorlieferanten oder beziehungsweise der wurde schon beigelegt, wo Nel dann auch eine Schuld eingestehen musste und dem Kompressorlieferanten was zahlen musste. Nichtsdestotrotz, da sagt Iwatani natürlich, hey, ihr habt es nicht mal mit einer Firma auf die Reihe gebracht, die nichts weiteres macht als Kompressoren, die sich da wirklich auskennen. Und dann denkt ihr, dass ihr da irgendwie was hinbasteln könnt, noch nie einen Kompressor entwickelt habt und der funktioniert besser als die Produkte von der Stange. Ja, das ist so eine Side-Story, die halt dann auch irgendwie das Vertrauen ein bisschen sinken lassen.
Ja, es gibt noch eine Side-Story zu den Ventilen. Iwatani hat auch bemängelt, dass mindestens 85 Ventile schon ausgefallen sind. Auch da wurde wohl mit dem Hersteller dieser Ventile Kontakt aufgenommen und auch hier hat der Hersteller wohl gesagt, ja, die sind eigentlich gar nicht für diese Anwendung gedacht. Zusätzlich ist der Vorwurf, dass Nell an diesen Ventilen Veränderungen vorgenommen hat, sodass man die sozusagen nicht so ohne weiteres durch Standards Bauteile von diesem Hersteller ersetzen konnte. Iwatani konnte also nicht da einfach die kaputten Ventile rausbauen und von dem Ventilhersteller neue bestellen und einbauen. Und der Vorwurf ist auch, dass Nell sich um diese fehlerhaften, ausgefallenen Ventile zuerst mal überhaupt nicht kümmern wollte, quasi. Und dann sogar im zweiten Schritt, und das ist jetzt wirklich ein enormer Vorwurf aus meiner Sicht, das ist eigentlich, also da müssen wir erstmal noch verifizieren, ob das wirklich stimmt, also das ist jetzt wirklich ein Vorwurf, ist der Vorwurf, dass Nell sozusagen heimlich dann von seinen eigenen Tankstellen, die noch nicht in Betrieb waren, Ventile gestohlen hat und an den Tankstellen, die schon in Betrieb sein sollten, dann wieder installiert hat. Und sozusagen die Tankstellen, die gerade noch im Aufbau waren praktisch, da waren dann plötzlich, als es wieder hell geworden ist, die Ventile weg. Und an den Tankstellen, die ausgefallen waren, waren wundersamerweise dann plötzlich wieder funktionierende Ventile dran. Also es ist, das ist schon das ist auch,
wirklich ein bisschen es Soap ist
ganz
Opera.
Schön krass. Also ich weiß auch nicht, genau. Also
genau. Das Interessante, da gibt es ein Statement in der Anklageschrift, das führt uns auch gleich zum dritten Themenblock in unserer Episode. Da ist die Aussage von Iwatani, dass Nell im Prinzip dafür verantwortlich ist, für constant breakdowns und failures that caused customers to incur millions of dollars in lost profits and other damages. Und sagt, Millionen an Dollar hätte Iwatani da verdienen können. Dann interessant, ist doch super lukrativ eigentlich sein Betreiben von seiner Wasserstofftankstelle. Denkt man. Und dann liest man in der Zeitung, dass Shell seine Wasserstofftankstellen in Kalifornien zumacht, komplett.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist der dritte.
Genau.
Das ist das dritte Lowlight für heute, für die Episode heute, genau. Shell schließt seine H2-Tankstellen, zumindest die für die Betankung von PKWs, eben für Passenger Vehicles in Kalifornien.
Genau. Beziehungsweise diese eine andere Station, glaube ich, die noch da ist, die auch für LKWs sind, das ist auch eine PKW-Ladestation, aber wo LKWs können auch da geladen, aufgetankt werden. Die wird noch betrieben, aber soll verkauft werden. Also es ist wirklich das Ziel von Shell, da komplett auszusteigen aus diesen Wasserstofftankstellen für PKWs.
Ja, genau. Vor allem wurde das jetzt erstmal so aus wirtschaftlichen Aspekten heraus argumentiert.
Sie scheinen keine Millionen an Dollar im Gewinn machen zu können.
Ja, wobei die anscheinend teilweise ja auch eben halt Tankstellen von Nell verwendet haben, sodass dann natürlich auch möglicherweise im Raum steht, dass es eben auch diese technische Komponente gibt, die Shell dazu veranlasst hat, hier die Reißleine zu ziehen. Aber zumindest in der offiziellen Kommunikation scheint man sich hier ein bisschen mehr, sagen wir mal, Gentleman-like zu geben als jetzt Iwatani und verweist vor allem auf die wirtschaftlichen Aspekte. Man entschuldigt sich da auch erst, tut uns leid, aber es ist einfach halt schwierig, die Zahl von Wasserstoff, Passenger Vehicles in Kalifornien ist immer noch sehr, sehr klein, ist immer noch halt nur wenige Tausend. Das wird dann die Zahl von Ende 2023 da genannt mit 3140 Fahrzeugen ungefähr. Und wenn man dann jetzt diese sogenannten New Energy Vehicles alle mal vergleicht, das heißt auch die Batteriefahrzeuge noch mit dazu nimmt, dann ist selbst von diesen Vehicles ist der Anteil von Wasserstofffahrzeugen weniger als 1%. Und der Anteil am Gesamtmarkt an den Gesamtfahrzeugen ist natürlich noch viel geringer. Und da ist dann es irgendwann halt wirtschaftlich schwierig, war es schon immer, aber jetzt ist es halt Shell offensichtlich einfach ein bisschen zu viel geworden.
Ja, was auch genannt wurde, dass es anscheinend schwer ist, da in Kalifornien, speziell im Süden von Kalifornien, wirklich Wasserstoff zu bekommen. Dass da anscheinend so eine Nachfrage von der Industrie ist, beziehungsweise auch solche Lieferschwierigkeiten im quasi Angebotsseite, dass ja. Zum Teil können diese Wasserstofftankstellen anscheinend nicht mit Wasserstoff aufgefüllt werden und sind
doof,
dann
ja.
einfach zu, weil natürlich ja. nichts da ist, was getankt werden kann.
Ja, genau.
Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn ich eine Tankstelle betreibe, dann lebe ich ja davon, dass ich eigentlich ständig einsatzbereit bin, weil sonst ja. kommen ja überhaupt keine Kunden, wenn die nicht wissen,
und ich einfach Wasserstoff verkaufe,
lohnt sich überhaupt,
ja, genau.
da vorbeizufahren. Und
ja, genau. Und dieses Stoppsignal bezieht sich eben nicht nur auf die bereits bestehenden Tankstellen für den PKW-Bereich, die außer Betrieb gesetzt werden, sondern auch auf zukünftige Pläne für 48 weitere Stationen, die da eben geplant waren in Kalifornien. Die werden jetzt auch erstmal nicht mehr gebaut. Und eben halt die fünf von denen, die schon in Betrieb sind, werden auch noch geschlossen, so dass nur noch zwei letztendlich dann in Betrieb sein werden, die halt wahrscheinlich für irgendwelche Versuchsflotten oder halt Captive Fleet oder sonst was weiterhin genutzt werden. Aber sozusagen jetzt wirklich die öffentlich zugänglich gedacht waren und wirklich dafür gedacht waren, eben wie eine normale Tankstelle mit öffentlichen Aspekten, einfach, dass da Leute hinfahren mit ihren Fahrzeugen und da tanken, sozusagen Geld zu verdienen, die sind erstmal beerdigt.
Man stellt sich natürlich die Frage, macht das eigentlich was aus? 5 Tankstellen? Ist jetzt nicht so viel. 48 nee. Ist schon mehr, aber auch nicht so viel.
Ja.
Nee. Es gibt aber in Kalifornien nur 55 Tankstellen. Das heißt, letztendlich schließt der Shell jetzt 10% davon. Und nee. Natürlich mit 48 Tankstellen hätten sie das Tankstellennetzwerk verdoppelt.
Ja.
Insofern ist es schon ein großer Player, der da ausscheidet.
Ja.
Und
ja.
da ist natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich dieser grundsätzliche ja. Markt dann weiter? Gibt es neue, die da einsteigen und sagen, hey, es macht doch Sinn, da reinzugehen und dann quasi den Plan von Shell zu übernehmen? Oder ist da wirklich hier dann so eine große Lücke, die einfach nicht geschlossen wird?
Ja, genau. Shell wurde dann natürlich, vielleicht das als Abschluss noch, wir sind schon wieder schwer bei der halbe Stunde Marke. Shell wurde dann natürlich auch gefragt, ja, warum habt ihr das denn gemacht? Und dann haben sie eben auf der einen Seite auf diese wirtschaftlichen Aspekte verwiesen und haben eben darauf verwiesen, ja, Wasserstoff werden wir in Zukunft eher auf der Heavy-Duty-Seite priorisieren, auf der Truck-Seite, auf der Bus-Seite. Und da wurde aber explizit gesagt, ja, die Pläne für Heavy-Duty-Stationen, für Heavy-Duty-Tankstellen sind davon nicht betroffen. Also Stationen für die Betankung von Trucks und von Bussen, die wird es weiterhin geben und die werden auch weiter aufgebaut. Aber auf der PKW-Seite will man in Zukunft mehr auf die Batteriemobilität setzen und da auch investieren. Was erstmal verwunderlich ist auf der zweiten Seite, Johannes, aber schon ein gewisses Statement von jemandem wie Shell, der ja eigentlich an dem Verkauf von Kraftstoffen interessiert ist, quasi, oder damit seine Erfahrung hat. Wenn der jetzt sagt, ja gut, auf der PKW-Seite ist sozusagen jetzt für uns der Kampf verloren, wir setzen auf die Batterie, ist das schon ein Statement aus meiner Sicht.
Ja, gerade weil, was man so mitbekommt, sind ja diese Ladestationen an Autobahnen und so weiter, diese öffentlichen High-Power-Charger, jetzt auch nicht unbedingt gewinnbringend im Moment.
Ja.
Haben die Firmen auch noch ziemliche Probleme, das wirklich, ja, so profitabel zu betreiben. Das kann natürlich auch sein, dass dann Shell sagt, jetzt wir können nicht zwei Schienen fahren und bei beiden Schienen Geld verlieren. Lass uns auf das ja. fokussieren, was mehr Potenzial hat. Und da muss man halt sagen, ja. natürlich, Elektroautos ja. sind schon in einer recht großen Masse vorhanden. Gerade in Kalifornien, da hat ja. man zumindest den Markt. Und bei Wasserstoff ist es halt eher nicht so eine Marktvorbereitung.
Ja, so ist es.
Genau.
Ja.
Jetzt sind wir aber wirklich über der halben Stunde.
Ja.
Es war doch
wir haben lang genug gelästert ja, wieder heute. Ja, genau.
Eine Soap-Opera-Stunde, ja, ja. halbe Stunde hier mit uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß also gemacht.
Ja, genau.
Es ist wirklich, ja, gibt anscheinend wirklich viel zu erleben und erzählen im Wasserstoffbereich. Es ist nicht nur trockene Technik.
Ja, genau. Und wie wir es euch ja versprochen hatten, ich glaube, wir hatten ja gegen Ende letzten Jahres schon mal so eine Fuck-Up-Stories-Folge. Jetzt heute wieder. Und ich würde schon sagen, Johannes, das macht schon auch Spaß. Wir schauen mal, ob wir so in ein paar Monaten nochmal ein paar so Fuck-Up-Stories finden. Und dann können wir mal wieder so eine Folge bringen. Das ist ja auch immer ganz nett, sich darüber zu unterhalten. Und es beleuchtet ja auch die andere Seite. Man will ja hier, natürlich sind wir ein Wasserstoff-Podcast, aber wir sind ja jetzt, ja, wir suchen ja schon hier neutral und unabhängig zu sein, logischerweise.
Sind
Und da
wir ja.
gehören einfach beide Seiten dazu. Ja, genau. Und
Genau.
da gehören sowohl die Success-Stories als auch dann diese etwas weniger schönen Stories dazu.
Genau, wenn ihr noch Anmerkungen habt, Fragen oder uns irgendwelche Stories schicken wollt, die ihr als wertvoll findet, dass sie aufgenommen
Ja.
werden hier in unserem Podcast, dann meldet euch gerne bei uns unter kontakt@hydrogenbar.de oder die Webseite www.hydrogenbar.de und da das Kontaktformular. Und dann, ja, nehmen wir das natürlich gerne auf, lassen uns inspirieren und machen dann entweder nochmal so eine Fuck-Up-Story oder vielleicht auch mal eine
Ja, jetzt
Success-Story-Folge.
wäre es mal wieder Zeit für Success
Genau,
Stories. Ja, da hat man schon lange
genau.
nichts mehr. Naja, okay. Okay, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wenn ihr noch ein Minütchen erübrigen könntet, dann würde es uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung in eurer Podcasting-App geben könntet. Natürlich sind die 5 Sterne höchst verdient, aus meiner Sicht zumindest. Das würde uns freuen. Aber am meisten freuen wird es uns natürlich, wenn ihr dann auch am nächsten Mittwoch wieder einschaltet für die nächste Folge.
Genau. Bis dahin, alles Gute, eine schöne Woche euch.